ich jeden Abend wache. Auf dem Container für Papier. Und wenn du kommst, dann sehe ich dich von weitem schon und kann schnell zu den Einkaufswagen gehen, wo die noch Rosen wuchern. Will ich Landschaftsgärtner sein und dich will ich endlich wiedersehen. Straßenbahn des Todes, die heulen sich zum Stadtrand quält. Werde ich mich klaustrophobisch zwängen, weil auch die kleine Geste zählt. Und wenn du einsteigst, bin ich lang schon eng befreundet mit den Leuten, die auf meinen Gärtner sein und dich will ich endlich wiedersehen.
Ja, heute die Axiom-Sendung über Stadtplanung, Stadtplanung Frankfurt. Hier im Studio
Stefan Kyrileis
und Felicia Herrschaft.
Und ihr hörtet eben Element of Crime mit dem Lied Straßenbahn des Todes.
Ja, die Straßenbahn. Rainer Maria Rilke, die Aufzeichnung des Malte Lauritz Brigge. Dass ich es nicht lassen kann, bei offenem Fenster zu schlafen, elektrische Bahnen rasen läutend durch meine Stube, Automobile gehen über mich hin, eine Tür fällt zu, irgendwo klirrt eine Scheibe herunter, ich höre ihre großen Scherben lachen, die kleinen Splitter kichern, dann plötzlich dumpfer, eingeschlossener Lärm von der anderen Seite, innen im Hause. Jemand steigt die Treppe, kommt unaufhörlich, ist da, ist lange da, geht vorbei und wieder die Straße. Ein Mädchen kreischt. Attends-toi, je ne veux plus. Die Elektrische rennt ganz erregt heran, darüber fort über alles. Jemand ruft, Leute laufen, überholen sich, ein Hund bellt. Was für eine Erleichterung, ein Hund. Gegen Morgen kräht sogar ein Hahn und das ist Wohltun ohne Grenzen. Dann schlafe ich plötzlich ein. Das sind die Geräusche. Ich lerne sehen. Ja, Stefan, du als Geograf, also wie ist deine Einschätzung jetzt Stadtplanung? Wir hören jetzt gleich noch das Gespräch mit Christoph Meckler, der eben auch Stadtplaner ist und verschiedene Objekte hier in der Stadt realisiert hat. Und er wird dann auch darüber sprechen, und darüber haben Herr von Lübcke und auch Herr Hausmann schon gesprochen, dass die Stadt des 19. Jahrhunderts auf eine bestimmte Art und Weise wieder aufgewertet wird. Und wichtig ist vielleicht, dass die Stadt vielleicht auch durch die Verkehrsanbindung aufgewertet werden kann, obwohl das ja ein sehr modernes Phänomen ist.
Ja, die Frankfurt unterscheidet sich ja heute sehr von der Stadt des 19. Jahrhunderts darin, dass Frankfurt eine Pendlerstadt ist, dass Frankfurt ja genauso viele Arbeitsplätze wie Einwohner hat und insofern jeden Tag so 250.000 Menschen nach Frankfurt einpendeln. Und insofern ist Frankfurt nicht mehr die Bürgerstadt des 19. Jahrhunderts, wo die Leute gelebt haben und am gleichen Ort gearbeitet haben, sondern viele Verbindungen sind ja in die Region. Und deshalb ist es nicht unbedingt sinnvoll, jetzt wieder zu alten Konzepten zu greifen und mit Blickachsen und Straßenachsen sich eine verstärkte Urbanisierung zu erhoffen.
Ja, also die Herr Mettler wird zum Beispiel fordern, dass die Pendlerpauschale abgeschafft wird, weil das Individuum in dem Sinne vereinsamt auf der grünen Wiese außerhalb der Stadt. Und es ist ja eigentlich eine Zumutung, dass so viele Menschen jeden Tag hierher pendeln, anstatt diesen Standort, Wohnstandort Frankfurt zu nutzen und hier ein urbanes neues Leben gestalten.
Ganz richtig, wenn man sich anguckt, die meisten Wege, die Frankfurter verbringen, sind innerhalb der Stadt und sind nicht länger als 3 Kilometer. Und 38% aller Frankfurter Haushalte besitzen gar kein Auto. Aber wenn man sich die Straßen in Stadtteilen anguckt, überall zugeparkt. Und halt die viele Leute, die aus dem Umland nach Frankfurt kommen und hier arbeiten mit dem Auto. Und darunter leiden dann wiederum die Frankfurter und die Leute, die keine Lust haben, mit zu Fuß zu gehen, weil es ihnen keinen Spaß macht, auf engen, zugeparkten Bürgersteigen sich durchzudrängeln. Und die Fahrradfahren ist auch auf vielen Strecken nicht attraktiv durch wegen dem starken Autoverkehr. Und insofern nehmen dann auch viele Leute das Auto, die eigentlich auch gut mit anderen Verkehrsmitteln zu ihren Zielen kämen, und insofern ist da eine Selbstverstärkungsprozess, der natürlich auch dadurch bedingt ist, dass Frankfurt ja in der prägenden Wiederaufbauphase in den 50er Jahren, wo damals noch autogerechte Stadt das Stichwort war, aufgebaut worden ist, und dass in den 70er Jahren dann, als man dann gemerkt hatte, dass das der falsche Weg ist, dann nur ziemlich halbherzig mit der Umwandlung der Zeil als Fußgängerzone etwas revidiert worden ist. Damals wollte man auch zum Beispiel die Schweizer Straße noch als Fußgängerzone machen, aber dazu ist es dann auch alles nicht mehr gekommen. Und wir wissen ja auch, dass jetzt Fußgängerzonen an sich jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei sind, weil das auch wieder die dann abends veröden und man eigentlich eine allgemeine Verkehrsberuhigung machen müsste, dass Straßen vom Durchgangsverkehr befreit werden und auch in den Quartieren, dass mehr die Fußgänger und Radfahrer zu ihrem Recht kommen.
Ja, dafür ist ja auch wichtig, dass die Innenstadtanlage, die Waldanlage umgebaut wird, und die Fußgängerwege werden ja jetzt anscheinend verbreitert, und dadurch wird der Autoverkehr, also weg von der autogerechten Stadt, jetzt wieder hin zu einer Verbindung Leben und Arbeiten und Wohnstandort. Das heißt, wir können jetzt als Fußgänger die Stadt wieder anders erfahren. Und
Das ist ein Wunsch, aber
ich noch glaub, nicht realisiert, ja.
Das Problem ist halt, dass andererseits man Frankfurt auch das Umland braucht, um seine Dienstleistung anzubieten, und die Einzelhändler zum Beispiel ja auch immer sehr viel Angst haben, wenn der Autoverkehr eingeschränkt wird, und aber teilweise auch wiederum da eine Fehleinschätzung unterliegen, weil die Einzelhändler, die waren auch dagegen, dass die Zeil zur Fußgängerzone eingerichtet worden ist, weil sie auch dann dachten, dann würden sie Umsätze verlieren. Und es hat sich ja gezeigt, dass überall da, wo Fußgängerzonen eingerichtet worden sind, die Umsätze gestiegen sind, was natürlich auch wiederum negative Auswirkungen gehabt hat, weil dadurch dann auch dann die Mieten gestiegen sind und dadurch der kleine Einzelhandel dann auch aus diesen 1A-Lagen verdrängt worden ist.
Ja, in den neuen Viertel wie dem Deutsch-Herren-Viertel ist es bisher auch nicht gelungen, wirklich einen florierenden Einzelhandel dort anzusiedeln. Herr Meckler geht davon aus, dass es eben neue Supermarktketten geben wird, Konzerne, die sich jetzt wieder auf kleine Einzelhandelsbereiche einrichten. Also der Tante-Emma-Laden wird in neue Viertel wahrscheinlich in Form eines modernen Gourmet-Shops wieder einziehen, möglicherweise. Die Frage ist aber tatsächlich, es kann auch sein, dass diese Viertel, die wir hier in Frankfurt jetzt neu erleben, dass diese tatsächlich in einer Art Stellvertreterposition sind, in einer Wartehaltung und eigentlich für die neuen Investoren, die gesucht werden, die die Frankfurt als Standort interessant finden sollen für Büroanlagen, die gerade leer stehen, dass diese Viertel dann eine neue Funktion bekommen, wenn eine neue Ansiedlung und Zuwanderung in die Stadt tatsächlich auch stattfinden sollte. Das heißt, wir können wahrscheinlich erst in 15 oder 20 Jahren überhaupt beurteilen, wie sich auch diese neuen Viertel entwickeln mit einer vielleicht dann angepassten Form des Einzelhandels.
Die Frage ist nur, ob diese Viertel so lange aushalten, in einer Wartestellung zu sein, weil Gebäude ja auch
genutzt werden müssen
und sonst verfallen und viele moderne Architektur ja eine ziemlich kurze Halbwertszeit hat. Das, was damals modisch war, dass es dann auch schon wieder nicht mehr so modern ist. Und die Gebäude im Deutschherrenviertel, wenn man sich die sich anguckt oder was, sind ja zwar nach außen hin repräsentativ, aber nach innen oder was dann auch wahrscheinlich so gebaut, dass dann sie auch schnell an ihre Rendite bringen müssen. Und insofern werden die dann in 20 Jahren wahrscheinlich auch schon wieder renovierungsbedürftig sein.
Genau, und diese Wohnanlagen sind darauf ausgerichtet, dass man dort lebenslang wohnen kann. Das heißt, in den Wohnungen selbst ist es möglich, mit verschiebbaren Rehgipswänden sich jeweils, also so ungefähr stelle ich mir das vor, sich die jeweils neue Wohnsituationen zu schaffen. Und sobald die Kinder aus dem Haus sind, wenn man dort als Familie gewohnt hat, dann kann man sich wieder die Wohnung umbauen zu einem Penthouse. Man kann die Bad- und Küchenanlagen verschieben. Das heißt, die Wohnungen selbst sind sehr flexibel eingerichtet. Bisher ist es aber bei den ungefähr 2000 Einwohnern, die es in den neuen, also in dem Deutschherrenviertel zum Beispiel gibt, sind nur 6% ältere Menschen, die dort wohnen. Das heißt, möglicherweise müsste man auch das wiederum in 30 Jahren überprüfen, ob Familien dort tatsächlich diesen langen Zeitraum auch überdauern und sich einrichten auf ein lebenslanges Wohnen in solch einem Viertel.
Das ist ja überhaupt das Problem von neuen Vierteln. Das sieht man ja auch am Riedberg. Man hat dann Nordweststadt gesehen, wo damals in den 60er Jahren junge Familien eingezogen sind. Und jetzt dort dann jetzt viele ältere Menschen leben, die damals eingezogen sind und in ihrer Wohnung geblieben sind. Und dafür ist jetzt am Riedberg, dass da die jungen Familien hinziehen, weil die dann mit ihren Kindern quasi ins Grüne ziehen wollen und auch ein kleines Gärtchen an ihrem Reihenhaus haben. Und dass da jetzt da eine riesige Grundschule gebaut worden ist, aber die dann vielleicht in ein paar Jahren dann als Altenzentrum dann genutzt werden könnte.
Ja. Ja, das ist die Frage. Also dann hören wir jetzt vielleicht in das Interview mit Herrn Meckler rein. Und zwar ist Christoph Meckler Stadtplaner. Er hat eine Professur und zwar in Dortmund. Einen Moment, habe ich ihn nämlich drauf rumgeschrieben. Genau, an der Universität in Dortmund eine Professur für Stadtplanung und er unterhält ein Büro hier in Frankfurt und hat zum Beispiel die Kunsthalle Portikus gebaut, die dieses Jahr eröffnet wurde. Und
und dann ist er doch auch für einige Hochhäuser verantwortlich. Ja, ich glaube auch, das Hochhaus, was jetzt als Nachfolger des Zürich-Hochhauses an der Alten Oper gebaut werden soll, das ist, glaube ich, auch von ihm. Oder zumindest hat er da auch mal einen Entwurf gemacht.
Ja, da sind einige Projekte, für die er auf jeden Fall verantwortlich ist. Die werden wir jetzt hier nicht alle aufzählen. Aber wir hören jetzt in das Interview am besten. Was verändert sich gerade in den Städten? Weil es ja ganz erstaunlich ist, dass man zwar die Wirtschaftsstandorte oder auch Frankfurt als Wirtschaftsstandort wichtig findet, aber gleichzeitig auch versucht, diese Standorte zu Bürostandorten, also zu Wirtschaft, zu Wohnstandorten aufzuwerten und indem man auch soziale Fragen in der Zwischenzeit stärker in die Planung einbezieht.
Ja, wir haben eine Überalterung zu verzeichnen, vor allem in den nächsten Jahrzehnten. Diese Überalterung der Gesellschaft führt dazu, dass die Leute nicht mehr im Auto fahren können. Das bedeutet wiederum, dass diese Zersplitterung der Stadt, wie sie die Moderne in den letzten 50 Jahren vollzogen hat, mehr oder weniger rückgängig gemacht werden muss. Das heißt, es wird so sein, dass sie eben wieder in Stadtvierteln leben müssen, um in diesen Stadtvierteln dann auch mit allem Einzelhandel versorgt zu sein, den sie brauchen, um leben zu können, weil sie eben nicht mehr im Auto fahren im Alter. Ja, also heute ist ja so, dass alle einfach irgendwie auf die grüne Wiese fahren und sich dann da im Supermarkt eindecken und dann fahren sie in ihr Reihenhäuschen wieder auf die grüne Wiese an eine andere Stelle, laden da alles aus und leben dann da. Das wird so in Zukunft nicht mehr gehen, sondern es wird einfach ein Problem werden. Das heißt, man muss sehen, dass wir einen Rückzug in die Städte haben, was eigentlich fantastisch ist.
Mhm. Und das hat etwas mit den demografischen Veränderungen zu tun, dieser
Natürlich,
Rückzug? Weil dass
wir werden alle älter, die junge Generation wächst nicht nach oder nur wenig nach. Wir haben da ein großes Loch zu verzeichnen im Moment und in irgendeiner Weise muss die Stadt darauf reagieren. Und sie können heute schon, es gibt heute schon Konzerne, Großmarktkonzerne, die daran arbeiten, wieder kleinteilige Stadtteilmärkte zu konzipieren, um in Zukunft auf diese Marktsituation eingehen zu können.
Ja.
Das heißt, wir kommen, wenn Sie so wollen, in einer anderen Form zurück zum Tante-Emma-Laden oder Sie können es genauer sagen, im besten Falle kommen wir zurück zur normalen Stadt, zur Stadt des 18., 19. Jahrhunderts und des Mittelalters, in der eben Arbeiten und Wohnen gemischt ist und nicht, wie die Moderne das geprägt hat, getrennt ist.
Ja, das ist interessant, dass Sie sagen, es geht zurück auf die Stadt im Mittelalter, auch auf eine Stadt, in der vieles zu Fuß erledigt wurde. Und die Wallanlagen werden ja gerade auch umgestaltet und da kann man jetzt auch viel besser schon als sich als Fußgänger bewegen, auch über die befahrenen Straßen.
Ja.
Das ist ja auch eine interessante Veränderung. Und dann könnte man auch auf das Projekt noch kommen, das Sie auf der alten Brücke realisiert haben, nämlich den Portikus, der ja auch eigentlich beinahe aussieht wie ein Fachwerkhaus, also vom Stil. Also hat der Portikus hat etwas Mittelalterliches. Ist das schon eine Reaktion?
Portikus greift die Typologie der mittelalterlichen Stadt auf, ohne dass das Haus in irgendeiner Weise mittelalterlich wäre. Man sieht ihm an, in welcher Zeit es gebaut ist.
Ja.
Und trotzdem sind bestimmte typologische Elemente dem mittelalterlichen Haus entlehnt, um auf den Ort, an dem es steht, hinzuweisen, einem geschichtlichen Ort, einem Ort, der sozusagen der Geburtsort der Stadt Frankfurt ist, diese alte Brücke,
ja,
über die im Mittelalter eben jeglicher Warenverkehr aus den norditalienischen Städten in unsere Hansestädte gegangen ist. Und
ja.
Die Brücke, die eben dadurch die Mühlen hatte, die Fischerhäuser hatte, die Tore hatte,
die
Gefängnis hatte und die eben, weil sie so wichtig war, unter Reichsschutz stand, eine eigene Gerichtsbarkeit hatte und damit eben ein, wenn Sie so wollen, ein sehr geschichtsträchtiger, vergessener Ort ist.
Ja, also das
der Kultur greift das auf und versucht es einfach in unsere Zeit zu transferieren. Sie finden an dem Gebäude in den Details sehr moderne Details, also im wahrsten Sinne des Wortes moderne Details. Sie finden auch ein riesiges Glasdach, aus dem eben, sag mal, die verschiedenen Lichtinstallationen von Olaf Eliasson raussprühen, in die Stadt hinein strahlen, um einfach das innere Brodeln dieses Hauses, das ja alles andere als irgendwo retrospektiv sein soll, auch nach außen auszudrücken.
Ja, und die Sanierung der alten Brücke, wie gehen Sie da vor? Also
Sanierung der alten Brücke, wir werden also die Vorlandbrücken in ihren Sandsteincharakter festigen. Das heißt, wir werden die diese Autobahngeländer, die da drauf sind, herunternehmen. Und wir werden dann zwischen die beiden Vorlandbrücken ein modernes Stahlteil setzen, das diese beiden Vorlandbrücken miteinander verbindet.
Vorlandbrücken, das ist dann jeweils auf einer Mainseite.
Zum Teil mit ihren Pfeilern auf dem Vorland, auf dem Ufer stehen, beziehungsweise auf der Insel stehen.
Ah ja. Und soll denn da auch wieder ein anderes Leben irgendwie dann damit aktiviert werden?
Die Idee ist eben, diese Brücke hatte eben früher ein eigenes Leben. Es war, wie, wenn Sie so wollen, wie eine kleine Stadt in der Stadt. Es gab dort Fischerhäuser, es gab dort Müller, die dort gewohnt haben.
Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Es gibt den Begriff des sogenannten Giggle Badgers, das ist der Bürger, der auf der alten Brücke in diesen Häusern geboren wurde. Es gab damit, wenn Sie so wollen, ein Leben auf dieser Insel, was ja heute auf dieser Brücke, was ja heute völlig verloren gegangen ist. Und jetzt setzen wir zusätzlich zu dem Ruderclub, der da schon seit fast 100 Jahren auf der Insel angesiedelt ist, eben noch den Portikus, das heißt also die Kunst. Auf der anderen Seite wird eben noch ein kleines Brückenmuseum, ein Restaurant und auch eine Wohnung untergebracht werden, sodass eben dort ganz unterschiedliche kulturelle Aktivitäten vorhanden sein werden, die in ihrer Funktion in unsere Zeit übertragen, dass dieses Leben der ursprünglichen Brücke widerspiegeln.
Ja, und das ist ja wirklich sehr interessant. Also Aisha Erkmann hatte ja mal diese Aktion auf dem Main und sie hatte auch den Eindruck von, in Frankfurt wird der Main nicht wirklich genutzt von den Bewohnern. Das hat sich ja die letzten Jahre verändert.
Das hat sich natürlich sehr stark verändert. Mittlerweile gibt es ja jede Menge kleiner Bars und Sommerrestaurants, die dort unten an dem Kaiufer Platz gefunden haben. Was sehr, sehr schön ist, auch da unten, die Anlagen sind eben werden eben jetzt gepflegt und sie werden eben in Ordnung gebracht, sodass das also wirklich auch eine Ruhezone und eine Freizeitzone ist mitten in der Stadt, die eben sehr schön ist und sehr, sehr lebendig ist und die alte Brücke steht sozusagen als Monument der Geschichte mittendrin und wir werden sie eben jetzt ein bisschen wieder lebendig machen, um an diese Geschichte, die an dieser Stelle stattgefunden hat, zu erinnern.
Ja, und der Portikus hat ja eine ganz besondere Farbe auch.
Ja, das ist dieses Ochsenblutrot, was eben auch im Mittelalter üblich war, was man eben im Mittelalter hatte.
Ja.
Das ist auch ein Element, was eben hinweist auf diese Zeit.
Ja. Achten Sie als Architekt auch auf solche Achsen, die sich in der Farbgestaltung auch von Gebäuden ergeben kann in der Stadt?
Auf Achsen?
Ja.
Nein.
So Blickachsen.
Blickachsen.
Ja.
Also es gibt einige Blickachsen in Frankfurt am Main aus dem 19. und im frühen 20. Jahrhundert. Die habe ich alle in meinem Frankfurt-Projekt, was in den 70er Jahren im Architekturmuseum ausgestellt war, dargestellt.
Das sind die zum Beispiel, Dom wahrscheinlich.
Die Rathaustürme, die ja nicht nach dem Krieg nicht richtig wieder aufgebaut worden sind, haben eine Verbindung beide zu den Bahnhöfen der Stadt. Sie können also durch die Münchner Straße auf den großen Rathausturm draufschauen, wenn Sie auf dem Rathausplatz, auf dem Bahnhofsplatz stehen.
Ja.
Dann schauen Sie vom südlichen, von der südlichen Seite des Hauptbahnhofs, diesem Eckrisaliten, schauen Sie über die Münchner Straße, über die ganzen Dächer der Altstadt auf den Rathausturm. drauf. Und diese Bahnhöfe waren eben im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, wenn so wollen, die neuen Tore zur Stadt.
Yeah.
Und man hat dann eben Blickachsen, also Verbindungen geschaffen, eben zum Rathausturm. Das Rathaus war eben das bürgerliche Rathaus, in dem sich die Bürger der Stadt repräsentiert haben. Und deswegen war es völlig klar, dass der Reisende eben von, wenn er aus dem Bahnhof heraustritt, eben schon von Weitem diesen Turm sieht, so wie eben im Mittelalter die Leute über die Landstraßen auf den Dom zugefahren sind und von Weitem eben schon diesen Bartholomäusturm sehen konnten.
Ja, genau. Und
also solche Dinge beachten ist natürlich nicht ganz einfach, denn sie haben selten die Gelegenheit, solche Dinge auch als Architekt oder als Stadtplaner auszuarbeiten. Sie können sie nachvollziehen, sie können gucken, dass es sowas in der Stadtplanung bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegeben hat.
Ja.
Danach nicht mehr. Wir haben im Grunde genommen keine richtige Stadt oder wir haben keinen Städtebau mehr, so wie er vor 100 Jahren noch existierte, sondern wir haben eine Stadtplanung. Diese Stadtplanung hat die Architektur weitgehend ignoriert oder ignoriert sie nach wie vor noch. Es gibt ja die berühmten Raumplaner, die also in Dortmund und Berlin und ich glaube noch in Kaiserslautern ausgebildet werden. Das sind Leute, die im Grunde genommen nur Bebauungspläne aufstellen, stellen mit Bürgerbeteiligung und ich weiß nicht was allem, die ganzen Planungsinstrumentarien gelehrt bekommen, aber eben die Stadt nicht als als gestaltendes Moment begreifen, den Platz nur als Fläche sehen und nicht als Raum.
Mhm.
Und das ist eben vor 100 Jahren noch völlig anders gewesen. Damals hat man eben wirklich Städtebau betrieben und hat sich genau überlegt, wo stellt man Türme hin, wo stellt man einen Rathausturm hin. Wenn Sie sich den Frankfurter Rathausturm ansehen, der steht ja ganz merkwürdig, der steht ja sozusagen, wenn Sie vom Römer ausgucken, also vom Rathausplatz ausgucken, dann steht er an der hintersten Ecke des Rathauses.
Ja.
Und das hat nur was damit zu tun, weil man eben ihn in die Achse zur Münchner Straße stellen wollte. Ja, und das solche Elemente hat man damals bedacht.
Ja.
Sowas gibt es heute leider nicht mehr. Wir versuchen es an der Universität in Dortmund wieder aufzugreifen. Wir arbeiten sehr stark in Richtung der Verbindung von Stadtplanung und Architektur, sprich also von Stadtbaukunst, wenn Sie so wollen, von Städtebau, wo eben die Fassaden an einem Platz sozusagen den Charakter des Platzes bilden und der Platz nicht nur als Fläche sich entwickelt, sondern in den Fassaden auch entwickelt. Es ist eben ein Platzraum und ein Platzraum hat immer auch Platzwände und diese Platzwände, die können nicht irgendwie gestaltet sein, sondern die müssen eben im Sinne eines bestimmten Charakters, dem man einem Platz geben will, geformt und gestaltet werden.
Ja, das heißt also, man konzentriert sich auf Plätze, aber was wären denn neue Blickachsen, die wichtig werden jetzt in diesen Städten, in denen wir jetzt leben?
Das können eigentlich nur übergeordnete Blickachsen sein oder Monumente sein, die, also es gibt einmal die Möglichkeit für den Fußgängerverkehr solche Dinge im städtischen Raum zu organisieren, also zum Beispiel eine Straße zu formulieren, am Ende der Straße eine Verengung zu haben und dann in den Platzbereich überzugehen.
Ja.
Das sind so die kleineren Momente, die Sie als Fußgänger vor allem erleben. Und Sie können natürlich auch aber für den Autoverkehr große Monumente schaffen, indem Sie zum Beispiel Hochhäuser an bestimmte Plätze stellen. In meinem Frankfurt-Projekt habe ich seinerzeit jeweils an die Kreuzungen von Alleenring und den Landstraßen ein 250 Meter hohes Hochhaus gesetzt. Und durch diese verschiedenen Landstraßen, die in die verschiedenen Himmelsrichtungen aus der Stadt heraus führten, in der Verbindung mit dem um die Stadt herumlaufenden Alleenring, haben sie dann einen Kranz von gleichartigen Hochhäusern, die sie natürlich dann auch vom Auto aus erleben können. Also das sind ja die Einfallstraßen, die Landstraßen, nach wie vor noch heute auch für den Autoverkehr. Genau. Also sowas kann man durchaus machen, sowas erscheint mir hochspannend und hochinteressant zu sein. Ich gehe sowieso davon aus, dass der Städtebau eine Renaissance erfahren wird. Das, was wir heute erleben an selbstverliebter, individueller Architektursprache, jeder denkt sich irgendwas ganz besonders Verrücktes aus, das wird, sag mal, nicht mehr lange von der Gesellschaft getragen werden.
Ja, das davon denke ich, kann man wirklich ausgehen, dass neue Verbindungen, Kontexte geschaffen werden müssen, die eben auch in der Stadt dieses Gemeinschaftliche, aber auch diese Verbindung Leben und Arbeiten ermöglichen. Und,
ja, ist richtig.
Und da spricht, und da finde ich es sehr spannend, dass Sie von Platzwänden auch sprechen, weil es wird ja auch mal davon gesprochen in der Architektur, dass Fassaden etwas artikulieren oder Fassaden sprechen. Und für den Nicht-Architekten ist es ja sehr schwierig, diese Sprache der Fassade eigentlich zu verstehen. Und aber man könnte schon sagen, dass wenn Sie das so aufteilen, Platzraum, Platzwände, dann kann ich mir schon eher etwas vorstellen an architektonischer Sprache.
Ja, man muss sich einfach vorstellen, dass es bestimmte Plätze in der Stadt geben muss, die einem bestimmten Gestaltungskanon, in einem bestimmten Gestaltungskanon entworfen werden können. Indem sie einfach sagen, das ist ein repräsentativer Platz und den wollen wir jetzt zum Beispiel komplett mit Häusern haben, die alle gelb sind und obendrauf blaue Ziegel haben. Ich mache jetzt mal, ich übertreibe das jetzt mal ein bisschen, um das plastisch, um das klar zu machen. Also Sie müssten, es ging einfach darum, also es gibt ja Gestaltungssatzungen, die zum Beispiel im Pariser Platz in Berlin angewandt wurden, wo man ganz klar gesagt hat, wir wollen Sandsteinhäuser im gelben Sandstein mit einem Lochanteil so und so und so und so. Und wenn Sie sich das jetzt angucken, ist bis auf den einen Bau von Günter Behnisch, der da ausgeschert ist, eine Einheit eines Platzes entstanden. Das heißt, die Gesellschaft stellt sich dar, indem sich das Individuum einem bestimmten Kanon unterordnet. Das ist sehr angegriffen worden, weil natürlich unsere Architekten, wir als Architekten, sehr individuell denken. Jeder meint, er müsste sein eigenes Kunstwerk irgendwo hinstellen. Ich bin aber eben der Meinung, dass Architekten einen gesellschaftlichen Auftrag haben, auch gestalterisch, nicht nur soziologisch.
Ja.
Also es geht nicht nur um die sozialen Dinge, die zu berücksichtigen sind, durch Mischung und so weiter und so fort, sondern es geht auch um Gestaltungsfragen, die auch dazu führen, ob man sich in der Stadt wohlfühlt oder nicht.
Ja.
Und dazu ist es notwendig, dass die Gemeinschaft bestimmte Rahmen setzt, an denen sich Architekten zu orientieren haben. Und wenn Sie diese Rahmen setzen, wenn Sie also bestimmte Vorgaben machen an bestimmten Orten, nicht überall natürlich, aber an bestimmten Orten, die vielleicht ganz wichtig sind für den Stadtkörper, dann entsteht plötzlich wieder Gestalt und dann bekommen Sie eben über die Platzwände wieder einen Raum, der auch wirklich erfahrbar wird.
Ja.
Das kann in jedem Material sein. Also wenn ich Pariser Platz sage, dann fällt beim meisten schon die Klappe und dann sagen sie, um Gottes Willen, dieser alte Kamellenkram und so weiter. Sie können sowas auch in Glas machen. Ja, stellen Sie sich vor, Sie machen einen Platz komplett in Glas. Alle Häuser rundherum sind in Glas und haben eine ähnlich gleiche Höhe und das ist ein richtiges Monument, was da entsteht. Aber auch da müssen sich die Einzelhäuser dann eben sozusagen diesem Formenkanus zu sagen, wir arbeiten jetzt nur in einem bestimmten Glas unterordnen. Das ist einfach notwendig. Also es hat nichts damit zu tun, dass man das eine Material ächtet und das andere nimmt, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass man sich als Architekt dem gesellschaftlichen Willen, eine Einheit an irgendeiner Stelle darzustellen, unterordnet.
Ja. Wenn man sich die Stadt Frankfurt anschaut, dann gibt es ja hier eine sehr starke Pendlerbewegung. Also die, und die soll ja im Grunde auch ein bisschen eingedämmt werden. Und diese Pendlerbewegung kommt zustande, dass es in Frankfurt anscheinend 600.000 Arbeitsplätze gibt, fast genauso viel wie Einwohner. Und viele wohnen in der Region. Und was ich noch nicht ganz verstehe, ist, man hat diesen Standort attraktiv, also die Attraktivität des Standorts gesteigert durch eben diese als Wirtschaftsstandort, aber dadurch ist er noch immer noch nicht so attraktiv geworden, dass man sagen könnte, man will auch tatsächlich hier leben. Oder und da wäre die Frage, kann denn Kultur oder könnten, kann die, wie reagiert man als Architekt auf kulturelle Veränderungen oder was bedeutet eigentlich Kultur für einen Architekten?
Also das sind jetzt zwei verschiedene Fragen. Gehen wir erstmal von dem Pendler aus. Die Pendlerbewegung ist eine Bewegung, die mit der Moderne einhergeht. Jeder muss sein Häuschen im Grünen haben und wenn es auch nur so ein blödes Reihenhäuschen ist, Hauptsache er hat davor sein Stückchen Rasen und seinen Cotonnerster stehen. Das ist ein gesellschaftliches Phänomen, was man den Leuten einfach abgewöhnen muss, indem man ihnen eben klar macht, wie einsam und verlassen sie in so einem Reihenhäuschen sind. Das ist ja, die Leute fühlen sich ja gar nicht unbedingt wohl, wenn sie jedes Mal ins Auto steigen müssen, weil sie im Kino, wenn sie ins Kino gehen wollen oder weil sie in ein Lokal gehen wollen, in eine Kneipe gehen wollen oder, ja, da müssen sie ja immer erstmal wieder zurück in die Stadt.
Ja.
Das heißt, die vereinsamen geradezu da draußen. Man spricht ja auch von den grünen Witwen, also den Ehefrauen, die überbleiben, wenn die Männer dann gestorben sind, und die sitzen dann in so einem Häuschen da draußen und verkümmern da draußen regelrecht. Wenn sie in der Stadt leben würden, hätten sie eben, jetzt komme ich zu ihrem Kulturbegriff, hätten sie städtische Kultur, sie hätten das Theater, sie hätten das Kino, sie hätten die Restaurants, die Kneipen, alles, was das städtische Leben eben ausmacht, wäre leicht erreichbar. Und das müssen wir einfach versuchen, wieder umzukehren. Es wird nicht so leicht gehen. Sie müssen dazu erstmal alle möglichen Dinge abschaffen. Keine Pendlerpauschale. Ja? Die Leute sollen nicht über Kilometer auch noch subventioniert werden, dass sie in ihrem Auto da morgens immer Schlangen produzieren.
Ja.
Eine Eigenheim-Subventionierung, die dazu führen, dass also unsere ganzen Landschaften zubetoniert werden mit irgendwelchen dämlichen Reihenhäuschen. Und dann dagegen setzen die Stadt, und zwar die Stadt mit Wohnungen, mit einer Wohnqualität, wie wir sie im positiven Sinne im 19. Jahrhundert gefunden haben. Im 19. Jahrhundert gab es natürlich auch ganz grauenhafte Flecken, die eben völlig zugebaut waren und damit viele Probleme geschaffen haben. Aber es gibt auch wunderbare Wohngebiete aus dem 19. Jahrhundert, die großzügig sind mit großen Innenhöfen, mit großzügigen Grünanlagen und so weiter und so fort, die, glaube ich, auch für die Familie funktionieren können und erstrebenswert sein können.
Ja. Also es gibt ja in Frankfurt viele Konversionsprojekte, auch bedingt durch den Truppenabzug Anfang der 90er der Amerikaner. Das hat das vielleicht auch die Stadtplanung motiviert, jetzt gerade in Deutschland, dass man da überhaupt wieder in der Lage war, auch die Stadt sich anzueignen möglicherweise?
Ja, aber also wenn Sie zum Beispiel ins Ruhrgebiet schauen, da haben sie plötzlich riesige Industriebrachen, ja, und haben wir ja hier übrigens auch Industriebrache, aber nicht so stark, wie es im Ruhrgebiet ist, und diese Flächen, die zum Teil mitten in der Stadt waren, die müssen in irgendeiner Weise umgewandelt werden.
Ja.
Und da kann man natürlich wunderbar auf diesen freien Flächen jetzt dann Wohnungsbau unterbringen.
Ja.
Dieser Wegzug der Truppen, das hat ja in Frankfurt hier zu großen Flächen geführt, die genutzt werden können. Nun werden die hier vor allem jetzt für den neuen Campus der Universität schon weniger fürs Wohnen genutzt.
Ja. Ja, dann wäre eben auch noch die Frage, also dass die Stadt also die Städte in Deutschland oder gerade Frankfurt sind ja nicht wirklich haben ja eigentlich eine sehr eingeschränkte Zuwanderung, und wenn man sich wirklich hier Metropolen anschaut, dann fühlt man sich in Frankfurt eigentlich auch sehr einsam, also aufgrund des Mangels eigentlich an Menschen. Also wäre es nicht auch sinnvoll, oder ein Konzept zu haben, nicht zurück ins 19. Jahrhundert, sondern das irgendwie anzuregen, dass für das neue Jahrtausend, dass es da in Bezug auf Zuwanderung oder andere auch neue Themen gibt, die vielleicht sehr spannend sind?
Ja, wissen Sie, ich bin da nicht so hip, wenn ich das mal so sagen darf. Ich glaube, dass wir mehr Normalität brauchen. Wir brauchen mehr Angemessenheit, mehr klare Ideen, wie eine Familie in der Stadt wohnen kann. Da gibt es einfach ganz bestimmte Prinzipien, die hat es immer gegeben, da müssen wir das Rad gar nicht neu erfinden.
Ja.
Wir brauchen keine neuen Wohnformen, wie es immer so schön heißt, sondern wir sehen ja, wie wunderbar wir in so Altbauten leben können. Jeder will in diesen Altbauten leben. Warum denn? Die sind 100 Jahre alt, die sind für eine ganz andere Gesellschaft gebaut, für eine Gesellschaft, mit der wir nichts mehr zu tun haben, und sie funktionieren trotzdem.
Mhm.
Und es funktioniert sogar, dass wir in alten Industriehallen Wohnungen einbauen, dort leben, perfekt. Ja, also diese Spinnerei der Architektur, immer irgendwas Neues zu erfinden, ist eigentlich völlig überflüssig, weil wir in den alten Gemäuern, die wir haben, noch nach 100 und mehr Jahren, also sagen wir, wenn Sie irgendwelche Gebäude von 1850, 60, 70 nehmen, die sind ja fast 150 Jahre alt.
Mhm.
Die beliebtesten Objekte auf dem Wohnungsmarkt, wenn man sich das mal klar macht und wenn Sie das mal vergleichen mit irgendeinem anderen Produkt, zum Beispiel dem Auto, dann merken Sie, dass wir da auf einem völlig falschen Weg sind. Also ich bin der Meinung, man müsste doch ein bisschen mit mehr Selbstverständlichkeit und ein bisschen mehr mit Ruhe und Überlegung an solche Dinge rangehen. Man sollte nicht glauben, dass man mit Kunst irgendwas erreichen kann fürs Leben in der Stadt, sondern man muss die Stadt in ihrer Vielfältigkeit nutzen, und schauen, welche Qualitäten sie hatte, welche Qualitäten wir übernehmen wollen und was wir für uns selbst verändern wollen.
Ja.
Kann nicht sein, dass wir dauernd irgendwas Neues wollen. Es gibt nicht dauernd eine Avantgarde. Ja. Es gibt das, was jetzt in China passiert, wo ja alles so total verrückt sind nach. Das ist das, was wir im 19. Jahrhundert hatten. Nur, dass die das jetzt im 20. Jahrhundert oder im 21. Jahrhundert in einer ganz anderen Dimension erleben. Ja. Die haben eben jetzt diese Millionenstädte, die Leute kommen vom Land und ziehen in die Städte hinein, die selbst schon groß waren. Die haben natürlich ganz andere Bevölkerungsdichten, und plötzlich donnert da aufgrund der Möglichkeiten, die der Westen bietet, der dort investiert und der sein Know-how dort hineinbringt, kriegen sie da plötzlich so einen Moloch, der an Hochhäusern und ich weiß nicht was allem einfach dadurch hingepflanzt wird. Aber wenn sie zurückdenken, im 19. Jahrhundert war es genau das Gleiche wie in Europa. Die Menschen sind vom Land durch die Industrialisierung in die Städte hineingekommen und wollten in den Städten leben. Und im Grunde genommen ist das in einem anderen Maßstab eben heute in China genau das Gleiche. Der Hokuspokus, der darum gemacht wird, den halte ich auch dort für einfach übertrieben. Das sind Entwicklungen, die heute so sind und morgen sich wieder ändern werden. Also das sind, man sollte da mit etwas mehr Ruhe und ein bisschen mehr Gelassenheit rangehen. Und man sollte vor allem nicht glauben, dass wir mit unserer westlichen, mit unserer europäischen Kultur da in China nun denen beibringen müssen, wie sowas auszusehen hat.
Ja, das Deutschherrenviertel ist dafür ja dann eigentlich ein gutes Beispiel, weil es wird, was hier ja geschaffen wird, ist immer eine sehr, sehr viel Wohnfläche im Grunde für Familien und oder auch für jetzt eine neue Erkenntnis, könnte man sagen, dass man eben in gleichzeitig wohnen und arbeiten möchte, sodass sich Gemeinschaftsateliers bilden können, auch von Architekten zum Beispiel, die dann ihr Unternehmen da genauso haben, oder selbstständig arbeiten und das Büro eben an die Wohnung angrenzt. Und
ja, also das Deutschherrenviertel ist so ein typisches Viertel, was ich als das ist für mich eine selbstverständliche, eine angemessene Entwicklung von der Reurbanisierung einer städtischen Brache. Ja, da war der Schlachthof früher und man hat jetzt dort einfach großzügige Wohnungen hineingebracht. Dort gibt es den Tom Bock, der eben die Idee von Stadt hat und da sehr viel investiert und sehr geschickt investiert in bestimmte Gebäude. Er kümmert sich sehr stark. Er ist übrigens jemand, der genau nachdenkt über Fassaden und über Materialien. Ja, also er ist jemand, der das, was wir vorhin besprochen haben, dass nämlich Plattwände einfach den Raum erst bilden, der das längst begriffen hat und sich sehr genau überlegt, mit welchen Materialien er da seine Gebäude entwickelt. Und ich finde, dieses Gebäudekomplex, ich glaube, es nennt sich italienisches Viertel,
florentinisch,
zusammen mit diesem Oval und dem Turm einfach sehr gelungen ist.
Ja.
Übrigens, die Fassade von dem Oval ist von mir, die haben wir seinerzeit entwickelt und gestaltet.
Christoph Meckler, Architekt und Professor in Dortmund.
Für Stadtplanung? Ja.
Und wir haben jetzt viel gehört über die Aufwertung der Städte und ob man wieder zu Gründerzeitstrukturen kommen sollte mit schönen, großen Altbauwohnungen. Und wir werden das Thema dann weiter vertiefen. Ein wichtiger Aspekt zur Aufwertung der Stadt ist natürlich auch die Kultur und da gibt es ja immer Streit mit dem Umland, weil das Umland von der Kultur in Frankfurt profitiert, aber eigentlich nicht zahlen will, aber da gibt es jetzt scheinbar eine Neuerung.
Genau, jetzt am Dienstag wurde entschieden, dass es einen Kulturfonds geben soll. Der soll sich, sollen 10 Millionen Euro fließen, indem eben die Kommunen jeweils 2,50 Euro je Einwohner für die Förderung gemeinsamer Kulturprojekte dann zahlen. Das heißt, langfristig sollen zu bis zu 25 Millionen Euro jährlich zusammenkommen. Und interessant ist, dass man natürlich um das Rhein-Main-Gebiet als Standort, als Wirtschaftsstandort für Investoren, die von außerhalb kommen, die natürlich nicht wie ein Innenstadtbewohner nur ihr Stadtteil im Blick haben, sondern die Stadt als Gesamtes. Und da wäre es natürlich spannend, auch nochmal sich zu überlegen, was sind das denn für
Investoren, die man hier haben möchte? Und was haben diese, auch ausländischen Investoren, für Vorstellungen, wie sich diese, wie eine ideale Stadt aussehen müsste, in der sie sich diese Verbindung von Wohnen und Arbeiten dann auch vorstellen können? Und da kommen wir wieder zurück auf diese Warteposition dieser einzelnen Stadtteile, die sich jetzt hier entwickelt haben, dass das vielleicht schon eine dieser Zukunftsvisionen ist. Aber wie sie belebt werden, ist eine andere Frage. Und wichtig wäre auch noch zu sagen, dass die Kultur in der Region einfacher erscheinen lässt, dass sich die einzelnen Gemeinden einigen, als es in anderen Bereichen anscheinend der Fall ist. Das heißt,